Podcasting Populism. Aktuelle Diskussionen über einen strittigen Gegenstand.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcasting Populism. Aktuelle Diskussionen über einen strittigen Gegenstand. Wir sind
Edith,
Leon,
Johannes
und ich bin Lisa und wir studieren Soziologie und Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. Wir möchten heute ein bisschen über das Thema Populismus in sozialen Medien sprechen und uns dabei vor allem der Frage widmen, ob und inwiefern populistische Parteien und Bewegungen erfolgreich auf Social Media sind. Und dabei kommen wir gerade um ein Thema nicht drum herum. Egal, ob wir jetzt nun auf Instagram, YouTube, Facebook oder Twitter unterwegs sind, nämlich den sogenannten Corona-Populismus. Hier emotionalisieren vor allem die Vertreter der rechtspopulistischen AfD immer wieder die Debatte um die aktuellen Corona-Maßnahmen, indem sie dem Corona-Kabinett vorwerfen, sie würden unverhältnismäßig vorgehen und obendrein noch verfassungswidrig handeln. Da liest man dann zum Beispiel so Posts wie in Bezug auf das dritte Bevölkerungsschutzgesetz: Die Regierung plant aus unserer Grundrechte, nicht mit uns. Oder wieder ein anderer Post, der da lautet: Kein Impfzwang durch die Hintertür, Grundrechte und Freiheit verteidigen. Und wir finden, wir sollten mal darüber sprechen, wie die Corona-Pandemie kommunikativ von AfD, Querdenken und Co. genutzt wird, welche Social-Media-Strategien dahinter stecken und insbesondere natürlich, ob wir den Erfolg auf Social Media tatsächlich ernst nehmen müssen. Dazu haben wir zum einen mit dem Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer gesprochen. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und zum anderen haben wir uns mit dem Politikwissenschaftler Manuel Neumann unterhalten. Er ist Doktorand am Lehrstuhl für politische Soziologie an der Universität Mannheim und ist unter anderem auf Instagram als Povimano unterwegs, wo er über Politikwissenschaft, Forschung und den Uni-Ablauf im Allgemeinen berichtet. Ja, kommen wir vielleicht zuerst zu unserer zentralen Frage. Leon, vielleicht magst du auch schon was sagen dazu. Sind denn PopulistInnen deiner Meinung nach erfolgreich auf Social Media?
Ja, also wenn wir von einem Erfolg populistischer Parteien und Bewegungen auf Social Media sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal klären, was damit überhaupt gemeint ist. Der Politikwissenschaftler Johannes Hilje beschreibt das als digitale Dominanz der Populisten. Die lässt sich dabei teilweise schon aus den Followerzahlen der Parteien in den sozialen Medien ablesen. Wir haben einmal als Beispiel die Followerzahlen der AfD und CDU verglichen. Besonders auf Facebook wird hier der Unterschied deutlich. Die AfD hat über 500.000 FollowerInnen, während die CDU nur auf unter 200.000 Menschen kommt. Bei Instagram ist der Unterschied dabei schon etwas kleiner. Hier hat die AfD 93.000 FollowerInnen und die CDU 81.000. Bei Twitter sieht das alles ein bisschen anders aus. Hier hat die AfD 166.000 Abos, die CDU liegt aktuell bei 339.000 Abos. Jetzt könnte man natürlich meinen, so wie bei Twitter, wo die CDU sogar mehr Follower hat, dass die digitale Dominanz gar nicht so klar ausfällt, wie viele PolitikwissenschaftlerInnen das beschreiben. Aber Followerzahlen sind nur eine Seite der Medaille. Es geht nämlich in einem zweiten Schritt um die Reichweite der einzelnen Beiträge und die Interaktion mit dem Publikum. Die Posts populistischer Parteien vereinfachen Sachverhalte im Unterschied zu den anderen Parteien deutlich und sind emotional aufgeladen. Die emotionalen Elemente und auch die Visualisierung der Beiträge animiert dabei das Publikum, die Beiträge zu kommentieren, teilen und zu liken. Das belohnt wiederum der Algorithmus der sozialen Netzwerke mit einer größeren Reichweite. Dadurch hat ein emotionaler Beitrag eine bis zu 10-mal größere Reichweite als ein sachlicher Beitrag einer anderen Partei. Das verschafft der AfD oftmals eine Reichweite, die in den Millionenbereich geht.
Man muss aber auch sagen, dass es immer wieder zu dem Vorwurf kommt, dass viele der Follower in populistischer Parteien in sozialen Medien angeblich überhaupt nicht existieren, da es sich um sogenannte Social Bots handelt. Das sind fiktive Nutzerprofile, die basierend auf diverser Algorithmen zum Beispiel automatisch Beiträge kommentieren können. Aber ob und inwiefern die populistische AfD dies häufiger tut jetzt als andere Parteien, ist aktuell nicht klar, weil es momentan eher schwierig ist, diese fiktiven Nutzerprofile überhaupt zu erkennen. Also einen Erfolg nun an den FollowerInnen abzulesen, muss man dann an der Stelle halt auch kritisch hinterfragen. Wir haben dazu auch Manuel Neumann gefragt, wie er denn den Erfolg auf Social Media bzw. die Social Media Aktivität rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen sieht.
Meines Erachtens lässt sich der Erfolg auf drei Dinge zurückführen. Der erste ist die Kosteneffizienz des Internets. Das zweite ist die Möglichkeit, allein schon durch die Kommunikationsform, sich populistisch sehr, sehr glaubhaft äußern zu können. Und drittens auch das Fehlen einer Moderation. Das heißt, Behauptungen können im Grunde bis auf Extremfälle ständig aufgestellt werden, ohne auch herabgenommen zu werden. Was meine ich mit diesen drei Punkten? Also erstens zur Kosteneffizienz. Das Internet hat den kleineren Parteien überhaupt einen relativen Vorteil verschafft, denn hier können jetzt mit relativ wenig Ressourcen schon eine Reichweite erzielt werden und Menschen erreicht werden, die man sich so vor noch ein paar Jahren nicht hätte erträumen können. Man braucht im Grunde nur einen Sharing-Pick und kann das auf eine Infrastruktur stellen, die schon vorhanden ist, und zwar auf Social Media, und hat potenziell eine Reichweite, die deutschlandweit ist, beziehungsweise sogar international. Zweitens, Populismus hat im Kern immer diese Glorifizierung eines Volkes, das als sehr homogen dargestellt wird, gegenüber einer scheinbar korrupten Elite. Nun, auf Social Media als politischer Akteur hat man genau diese Chance, diese im Grunde Einstellung oder dieses Weltbild in Kommunikation zu gießen. Denn man benutzt genau die gleichen Kanäle wie das gemeine Volk ebenso und stellt sich so sehr authentisch als bürgernah dar. Gleichzeitig muss man nicht die Kommunikationskanäle benutzen, die die sogenannte Elite und eben auch die Elitenmedien aus der Sicht der Populisten natürlich nutzen müsste. So kann man sich auf Social Media begeben, kann sehr, sehr direkt und scheinbar bürgernah kommunizieren und auch Elitenkritik äußern, ohne dass diese von den Medien an sich auch herabgenommen werden könnte. Und das führt uns auch schon zu Punkt 3. Social Media ist mit Ausnahme von vielleicht Extremfällen eigentlich ein sehr unmoderiertes Medium. Das heißt, es können sehr schnell erstmal Falschbehauptungen, Fake News, missverständliche Formulierungen etc. aufgestellt werden, ohne dass eine Moderation eine Klarstellung verlangt, der man dann auch folgen muss, wie es beispielsweise bei einem TV-Interview der Fall wäre. Dementsprechend lassen sich schnell Behauptungen aufstellen und effizient verbreiten, die auf anderen Kanälen schon längst abgedreht worden wären.
Das heißt, die sozialen Medien sind von ihren Eigenschaften her schon gut geeignet für Populistinnen und der Botschaft, die sie verbreiten wollen. Und wenn rechtspopulistische PolitikerInnen dann fragwürdige Äußerungen von sich geben, können diese Posts dann durch die Anhängerinnen leicht weiterverbreitet werden und so ein neues Publikum erreichen und dann eventuell auch neue FollowerInnen generieren. Und hier werden dann Aussagen gegen Flüchtlinge und gegen politische GegnerInnen geteilt. Und in diesem Zusammenhang spielt auch Hate Speech eine Rolle, die sich, wie wir alle wissen, im Internet besonders leicht verbreitet. Und das liegt eben daran, dass die UserInnen im Internet anonym sind und so oft nicht zur Rechenschaft gezogen werden können für das, was sie verbreiten. Auch kommuniziert man im Internet nicht mit einem realen Gegenüber und sieht auch nicht, wie das Gegenüber darauf reagiert.
Markus Maurer hat Ähnliches wie Manuel Neumann beobachtet und sieht den Grund für das Ausweichen populistischer Parteien auf Social Media vor allem in der Art und Weise, wie in klassischen Medien über die AfD gesprochen wird. Und lustigerweise passt das ja umgekehrt auch wieder zu der Opferrolle, die die Partei immer wieder einnimmt. So schrieb zum Beispiel Björn Höcke auf Twitter im August 2020 anlässlich der Querdenken-Demo in Berlin, dass die Leitmedien ihrem Aufklärungsauftrag nicht mehr nachkommen würden. Sie seien zu einem Sprachrohr der Regierung geworden. Ich zitiere, das kennen wir sonst nur aus totalitären Staaten. Und wir haben dazu auch Markus Maurer gefragt, wie er das als Kommunikationswissenschaftler denn sieht. Bekommt die AfD tatsächlich zu wenig Raum in den sogenannten Mainstream-Medien?
Ja, das ist richtig, dass in klassischen Nachrichtenmedien populistische Parteien, also auch die AfD, in der Regel relativ wenig Medienpräsenz bekommen. Und wenn diese Medienpräsenz dann mal da ist, ist sie in der Regel negativ. Das heißt, die Standpunkte der Parteien kommen in den Medien selten vor und werden dann in der Regel kritisiert. Dafür gibt es natürlich im Fall der AfD auch gute Gründe. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Was macht eine solche Partei? Natürlich weicht sie auf andere Kanäle aus und das sind in dem Fall soziale Medien. Wenn man mal sich die Followerzahlen anguckt, der Parteien in sozialen Medien, dann hat die AfD, aber auch die Linkspartei, deutlich mehr Follower als die Parteien in der Mitte des politischen Spektrums. Und das kann man einerseits oder wird manchmal damit erklärt, dass diese Parteien vielleicht auch Fake-Follower haben, also gekaufte Follower, dass sich da Menschen doppelt anmelden, um sozusagen zu suggerieren, dass die Partei stärker ist, als sie ist in sozialen Medien. Aber es macht natürlich inhaltlich schon auch Sinn, wenn Menschen in den klassischen Nachrichtenmedien ihren Standpunkt nicht mehr wiederfinden, dann suchen sie sich eben andere Kanäle, auf denen sie kommunizieren können. Und das sind dann halt gerne mal soziale Medien.
Populistinnen weichen aber nicht nur auf soziale Medien aus, weil sie es müssen, sondern auch, weil diese sehr viele Vorteile für sie bieten, wie zum Beispiel eine gewisse Informalität, also dass es nicht so gestellt und zensiert wirkt, wie etwa im Fernsehen, sodass die Parteien näher am Bürger oder an den Menschen sind. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Posts auf Social Media eher kurz gehalten werden und dass da eher wenig bis kaum Platz für ausführliche Erklärungen ist. Edith, du hast dich ja ein bisschen mit den Kommunikationsstrategien von Populistinnen beschäftigt. Was lässt sich da beobachten? Also wie kommuniziert die AfD auf Instagram oder Facebook, um ihre Botschaften, wie zum Beispiel ihr Narrativ, wir sind das Volk, zu vermitteln und rüberzubringen?
Also generell hat die populistische Kommunikation ganz spezifische Merkmale. Dazu gehört schon die erwähnte Rhetorik von Volk versus Elite, bei der sich Social Media eben ganz wunderbar eignet, um den klassischen Medien auszuweichen, die oft auch als systemtreu bezeichnet werden, und selber zu bestimmen, wie man sich darstellt.
Was du da beschreibst, also eine Ausgrenzungslogik, wenn man so will, lässt sich ja auch gut an der AfD beobachten. Sprich, die AfD grenzt aus. Erst einmal wird einfach nur starr definiert, wer dazugehört zum Volk und wer nicht dazugehört, wie zum Beispiel die Elite, ja, also das Corona-Kabinett, Geflüchtete oder halt auch die Medien, die ja auch immer gerne als Lügenpresse bezeichnet wird.
Ja, genau. Und hinzu kommt, dass gerne Tabubrüche inszeniert werden. Ein Beispiel wäre hier sowas wie Höckes Aussage, als er einmal das Holocaust-Denkmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet hat. Und das generiert eben Aufmerksamkeit und potenziell neue WählerInnen. Außerdem spielt eine Emotionalisierung und Dramatisierung, die Lisa am Anfang ja schon angesprochen hat, eine Rolle. Und zwar zielt Social Media und im Übrigen besonders Werbung auf Social Media gerne darauf ab, Emotionen bei den NutzerInnen zu wecken. Einerseits erinnert man sich besser an emotionale Inhalte und andererseits verbringen die UserInnen so mehr Zeit auf den Plattformen. Und wenn man sich mal auf den Social-Media-Kanälen der AfD umschaut, sieht man das sofort. Da ist dann zum Beispiel von einer zerstörerischen oder irren Lockdown-Politik die Rede oder von einem Vernichtungsprogramm gegen den Einzelhandel. Und zum Vergleich habe ich mir mal angeschaut, wie die Situation des Einzelhandels zurzeit von den gängigen Nachrichtenportalen beschrieben wird. Da wird dann zum Beispiel gesagt, der Einzelhandel leidet unter Corona oder der Einzelhandel ist in der Krise. Aber das steht schon in einem ganz krassen Gegensatz zu den Botschaften der AfD, die eben total emotionalisiert sind.
Ein anderes Beispiel dafür ist der populistische Slogan Merkel muss weg. Damit wird suggeriert, dass sich etwa durch einen Rücktritt der Bundeskanzlerin auch alle durch die AfD angesprochenen Probleme quasi in Luft auflösen würden. Solche Formen der Emotionalisierung, Dramatisierung, Inszenierung und Selbstdarstellung bergen jedoch die große Gefahr, dass die eigentlichen Sachthemen in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung verdrängt werden. Eine eigentlich am Inhalt orientierte und rationale Debattenkultur kann so schnell zu einem populistischen und emotional aufgeladenen Kampf um einen Platz im medialen Rampenlicht auf der öffentlichen Bühne werden. Das gilt aber vermutlich nicht nur für die klassischen Medien wie TV oder Print, sondern eben auch besonders für soziale Medien. Dort werden ja auch oft nur Bilder gepostet, wie auf Instagram oder Twitter. Selbst fördert diese Reduzierung von Inhalten durch die Beschränkung der Zeichen eines Tweets.
Genau, das ist richtig. Also generell ist das Internet ja durch ein Rapid Attention Shifting gekennzeichnet, was bedeutet, dass man sich nicht länger auf eine Sache konzentriert, sondern sich die Aufmerksamkeit schnell verlagert. Social Media hat sich daran orientiert und kennzeichnet sich auch durch einen einfachen Aufbau, wo eben alles kurz und knackig ist. Also auf Instagram postet man ja eigentlich nur Bilder und auf Twitter sind nur 280 Zeichen pro Tweet möglich, was Johannes ja gerade schon angesprochen hat. Und TikTok ist, finde ich, auch ein ganz aktuelles Beispiel. Das sind die Videos ja immer nur ein paar Sekunden lang. Und diese Komplexitätsreduktion funktioniert sehr gut für die PopulistInnen. Zum Beispiel hat sich der Instagram-Account der AfD wunderbar an dieses Rapid Attention Shifting angepasst. Also da werden dann nur immer kurze Statements gepostet und drunter ist dann meistens noch eine längere Erklärung, die sich viele UserInnen aber gar nicht anschauen werden. Mal ganz davon abgesehen, dass viele Zusammenhänge einfach unzureichend dargestellt sind. Zum Beispiel steht dann da sowas wie Regierungsinstitut blockiert deutschen Impfstoff. Und dann denkt man erstmal sowas, wir haben eh schon zu wenig Impfstoff, warum wird jetzt noch einer blockiert? Nur dass der Impfstoff, von dem hier die Rede ist, von einem Medizinprofessor-Unternehmer erfunden wurde, der ihn bisher eben nur an seinen MitarbeiterInnen getestet hat. Der Impfstoff hat also noch gar keine klinischen Studien durchlaufen, was in Deutschland nun mal nötig ist, um zugelassen zu werden. Aber diese ganzen Infos haben die UserInnen, welche eben nur diesen Bildpost von der AfD sehen, gar nicht.
Soweit also zum Verhältnis zwischen der Alternative für Deutschland und den sozialen Netzwerken. Aber um noch mehr über die AfD und ihre Strategie zu erfahren, haben wir Manuel Neumann befragt. Der hat uns den Aufstieg der Partei mal von Anfang an erklärt.
Die Alternative für Deutschland hat sich allein schon durch ihren Namen von Anfang an einer Strategie verschrieben, die sich ja sehr schnell populistisch überzeichnen ließ. Und zwar am Anfang noch die Alternativmeinung gegenüber der Regierungspartei und damit ganz explizit gegenüber dem sogenannten alternativlosen Weg von Angela Merkel darzustellen, beziehungsweise seither in populistischer Überzeichnung eben eine Alternativmeinung darstellen zu wollen gegenüber der korrupten Elite. Und dieses Muster hat sie mit schon fast langweiliger Konsistenz auf jedes neue politische Thema angewendet. Vor allem hatte sie damit Erfolg bei der Frage der Immigration der Jahren 2016, aber natürlich auch bei Fragen beispielsweise des Klimaschutzes. Die Corona-Pandemie hingegen hat sich jetzt als ein Fallstrick für diese Strategie dargestellt. In diesem Fall ging die Strategie nach hinten los, denn es gab einen sehr, sehr großen Konsens in der Bevölkerung, dass gegen diese Pandemie vorgegangen werden sollte. Man hat eigentlich schon sehr früh in Wuhan gesehen, wo diese Pandemie hinführen könnte, und sobald das gesamte Infektionsgeschehen dann auch in Deutschland passiert ist, haben sich eigentlich nur sehr, sehr geringe Mengen der Bevölkerung gegen die Maßnahmen ausgesprochen. Und vor allem das Leugnen der Pandemie war so unpopulär, dass die AfD, die genau diese Alternativmeinung mal wieder darstellen wollte, hier nicht auf sehr viel Rückhalt gestoßen ist. Mittlerweile hat die AfD natürlich diesen Fehler auf eine gewisse Art und Weise wieder korrigiert. Und wir diskutieren ja auch nicht mehr auf dem Level, ob es jetzt eine Pandemie gibt oder nicht, sondern auf dem Level der Maßnahmen. Hier kann man nach wie vor beobachten, dass die AfD trotzdem ihrem Schema treu bleibt und die scheinbare Unzufriedenheit mit verschiedenen Maßnahmen aufgreift und Maßnahmen vorschlägt, die Hauptsache nicht den Vorschlägen entsprechen, die die Regierungsparteien haben.
Genau, und diese fehlgeschlagene Strategie zeigt sich auch daran, wie sich die Umfragewerte der AfD im Verlauf der Pandemie verändert haben. Bei der Sonntagsfrage, bei der ja immer gefragt wird, welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, sind die Umfragewerte von Mitte Februar bis Mitte März um ca. 4% gesunken, im Gegensatz zu 14% oder mehr vor der Pandemie. Aktuell sind es so nur noch um die 10%. Also wie schon gesagt, ist die AfD mit einem Leugnen der Pandemie auf wenig Unterstützung in der Bevölkerung gestoßen.
Generell gilt aber, dass es die Opposition und besonders populistische Parteien während einer Krise schwieriger haben. Laut Parteienforscher Carsten Grabow besteht ein Grund darin, dass Populistinnen eher Problemsucher sind, aber keine Problemlöser. Und damit lassen sich dann auch die sinkenden Umfragewerte erklären. Denn während einer Krise verlangt die Gesellschaft eben nach Lösungen und eben nicht nach neuen Problemen.
Ganz grob gesagt kann man also sagen, gemessen an den Umfragewerten geht die Strategie, die die AfD während der anhaltenden Corona-Krise fährt, ganz klar nicht auf. Und ich muss sagen, ich finde es auch spannend, was Markus Maurer dazu sagt, wie die AfD die Corona-Pandemie denn kommunikativ nutzt. Er widerspricht Manuel Neumann zwar nicht, aber sein Beurteilungsstandpunkt als Kommunikationsexperte ist halt ein anderer.
Also zunächst mal ist es schon faszinierend, irgendwie, wie die AfD versucht, dieses Thema zu besetzen. Wir haben alle irgendwie über Monate das Gefühl gehabt, dass diese Corona-Gegner hauptsächlich Rechte sind, AfD-Anhänger sind, weil das diejenigen waren, die immer in den Medien sichtbar waren. Und dahinter steckt natürlich eine Taktik der AfD. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass die Mehrheit der Corona-Gegner überhaupt keine Rechten sind. Das sind sogar eher Linke. Aber von denen hört man halt nichts. Und die AfD hat das Thema im Grunde erfolgreich für sich besetzt. Und warum macht sie das? Sie macht das, weil sie sehr stark profitiert hat von dem Thema Geflüchtete, Migration. Das sich natürlich sehr gut für Populismus eignet, aber mittlerweile verdrängt wurde. Also dieses Thema spielt keine allzu große Rolle mehr in der öffentlichen Diskussion. Und die AfD braucht jetzt ein neues Thema. Und sie hat das zwischendurch mal mit Diesel und Ähnlichem versucht. Das Thema ist auch vom Tisch. Und jetzt ist das Thema eben Corona. Denn es eignet sich natürlich ganz grandios für Populismus. Es ist immer dieses, die da oben hören nicht auf die Bevölkerung. Und die Bevölkerung ist denen da oben sozusagen hilflos ausgeliefert. Und das kann man natürlich mit der Corona-Pandemie ganz gut verbinden. Also das Erste, was die AfD macht, ist dieses Thema erfolgreich zu besetzen. Und wenn man dann ins Inhaltliche guckt, dann habe ich da zwar keine Analysen zu durchgeführt, aber wenn man sich das so ein bisschen grob anguckt, was da in sozialen Medien passiert, dann kann man natürlich erkennen, dass zu Beginn der Debatte schon die Strategie eher tatsächlich darin bestand, diese Corona-Epidemie zu leugnen. Und das kann man natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr sinnvoll machen und dementsprechend ist sozusagen der nächste Schritt jetzt eher, dass man tendenziell natürlich zugibt, dass es Corona keine Erfindung ist, aber man versucht halt, sich an den Maßnahmen der Regierung abzuarbeiten und kritisiert die. Und auch das eignet sich natürlich eigentlich ganz hervorragend für eine populistische Partei, wenn man das so sagen kann.
Also um das nochmal kurz zusammenzufassen. Beide sind sich zwar grundsätzlich darüber einig, dass die AfD schnell ihre Position wechselte. Erst lautete die Devise Runterspielen der Pandemie, dann verhemmende Kritik an den Maßnahmen. Markus Maurer betrachtet jedoch zusätzlich, wie die AfD die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen für sich einnimmt und in eine typische Wir versus die Elite-Argumentation umwandelt. Also wir, das Volk in Form der Protestierenden gegen die Corona-Maßnahmen, versus die Elite, das sind die Politikerinnen, die die Maßnahmen vermeintlich von oben über die Köpfe der Menschen hinweg beschließen.
Die Kritik an der Regierung, die hier von Markus Maurer angesprochen wird, findet derzeit oftmals in einem neuen Medium statt, und das ist Telegram. Hier erreichen einzelne Akteure wie Attila Hildmann oder Michael Wendler über 100.000 Personen über ihre Kanäle. Aber auch Kanäle von Parteien und Bewegungen, wie etwa Querdenken 711, wird von tausenden Menschen abonniert. Telegram wird dabei vor allen Dingen für die Verbreitung von Meinungen genutzt, die auf anderen Plattformen so nicht stattfinden können oder eine Sperrung des Accounts nach sich ziehen würden. Hier hat zum Beispiel Björn Höcke letzten Oktober einen Aufruf auf Twitter gestartet, seinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Ich zitiere: Wir müssen leider jederzeit damit rechnen, dass auf einmal dieses Profil dem Feldzug gegen die Meinungsfreiheit zum Opfer fallen kann. Meinungen, die sonst eine Sperrung nach sich ziehen, hat die Landesanstalt für Medien NRW untersucht. Dazu gehören insbesondere politische Desinformation, die Verbreitung von Falschmeldungen insgesamt und von Verschwörungserzählungen. Aufgrund einer solchen Verlagerung der Kommunikation in diese halbgeschlossenen Räume haben wir Markus Maurer gefragt, was geschlossene Kanäle auf Telegram für die Kommunikation von RechtspopulistInnen bedeuten können. Er spricht davon, dass geschlossene Kanäle noch stärker empfänglich sind für das Phänomen der Echokammern. Was Echokammern genau sind, klären wir gleich noch. Jetzt aber erst einmal Markus Maurers Ausführungen zu den geschlossenen Kanälen.
Also dort sind natürlich dann wirklich ganz eindeutig nur noch Gleichgesinnte unterwegs. Und was die natürlich da machen können oder machen werden, ist dann für Außenstehende auch gar nicht mehr kritisierbar, weil auch gar nicht mehr erkennbar. Also die Gefahr besteht natürlich darin einerseits, dass es eben noch stärker zu diesen Echokammern kommt. Und natürlich können da auch Dinge passieren, die man vielleicht gar nicht mehr überwachen kann und von denen wir gar nicht mehr wissen, was da passiert. Von daher kann ich das, was da inhaltlich passiert, im Augenblick nicht beantworten. Aber genau das ist ja auch der Sinn der Sache. Wir sollen es nicht wissen und wir sollen es nicht beantworten können. Also sozusagen noch einen Schritt weiter als klassische soziale Medien, wie zum Beispiel Facebook, dadurch, dass man jetzt eben gar nicht mehr nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert.
Hier werden schon einige interessante Kommunikationsaspekte angesprochen. Gerade der Begriff der Echokammern fällt im Zuge von Gefahren in den sozialen Medien, aber vor allen Dingen auch bei Telegram immer wieder. Zu dieser Gefahr haben wir auch Markus Maurer befragt.
Es gibt als klassische Gefahr, die in dem Zusammenhang immer wieder diskutiert wird, das Phänomen der Echokammern, das Sie wahrscheinlich kennen. Also die Idee, dass Menschen sich Gleichgesinnte suchen, mit denen diskutieren, aber nicht mehr mit Menschen, die andere Positionen vertreten. Auf den Seiten der AfD sind natürlich hauptsächlich AfD-Anhänger, die sich dann eben gegenseitig ihre Meinung bestätigen. Und das kann schon eine Gefahr sein, weil die Menschen dann eben zunehmend immer mehr daran glauben, dass sie tatsächlich im Recht sind und dass andere Standpunkte irgendwie absurd sind, unsinnig und eigentlich gar nicht mehr vertreten werden können. Diese Gefahr geht dann vielleicht irgendwann so weit, dass wir eine gespaltene Gesellschaft vorfinden, also das, was man die Fragmentierung der Gesellschaft nennt oder der Öffentlichkeit. Ja, wir haben auf der einen Seite Anhänger dieser populistischen Partei, auf der anderen Seite Anhänger einer anderen Partei und die Gesellschaft zerfällt sozusagen immer mehr in kleine Teilgruppen, die kaum noch irgendetwas miteinander zu tun haben. In Deutschland sind wir von dieser Entwicklung zum Glück noch sehr weit weg, denn in der Tat, außer bei populistischen Parteien, gibt es dieses Phänomen noch nicht so richtig. Aber wir können natürlich auch mal in die USA gucken und da sehen wir schon eine viel, viel stärker polarisierte Gesellschaft. Und das hat sicherlich nicht nur mit Trump zu tun, sondern das Phänomen ist schon deutlich älter. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir da irgendwann in Deutschland nicht auch noch hinkommen.
Gerade da die Kommunikation immer weiter zu Telegram abwandert, kommen Menschen nicht mehr so oft mit konträren Meinungen in Kontakt. Und viele Menschen verwenden Telegram auch, um ihre alltäglichen News zu beziehen. Hier gibt es aber keinen unabhängigen Faktencheck wie eine Redaktion, den es bei klassischen Medien gibt. Und bei Telegram können die AdministratorInnen eine passgenaue Öffentlichkeit durch verschiedene Einstellungen herstellen. So gibt es in vielen Fällen eine sogenannte One-to-Many-Kommunikation, in der einige wenige Menschen tausende Menschen über Telegram erreichen. In solchen Kanälen können nur die Betreiber Beiträge verfassen und es ist kein offener Austausch möglich. Diese geschützten Kokons der Telegram-Kanäle, in denen nur eine Sichtweise verbreitet wird, eignen sich besonders für die Verbreitung von Falschmeldungen, was die Gefahr dieser Kanäle ausmacht. Die Maßnahmen der Plattform gegen eine solche Meldung funktionieren hier noch weniger als auf anderen Plattformen, da sie in diesen geschlossenen Räumen eigentlich nie gemeldet werden und so für einen Faktencheck nicht erreichbar sind.
Aber um jetzt nicht nur bei Telegram zu bleiben und nochmal auf Social Media insgesamt zurückzukommen, haben wir uns auch gefragt, was kann ich denn als Privatperson tun, wenn ich populistische Posts und Kommentare auf den sozialen Medien sehe? Dazu haben wir Markus Maurer gefragt. Außerdem hat er in dem Zusammenhang nochmal darauf hingewiesen, was man tun kann, um populistische Äußerungen überhaupt als solche zu erkennen.
Also zunächst mal, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht nur aus sozialen Medien informiert. Damit fängt es vielleicht schon mal an. Wir müssen, glaube ich, alle verstehen oder alle Menschen sollten verstehen, dass soziale Medien sehr häufig einen Bias haben. Es gibt eigentlich nur eine Instanz, die tatsächlich dazu verpflichtet ist, objektiv, neutral, ausgewogen und richtig zu berichten. Das sind klassische Nachrichtenmedien. Das gelingt denen auch nicht immer, aber sie sind dazu zumindest verpflichtet. Und alle anderen, ob das Parteien sind oder Interessengruppen, NGOs oder irgendwelche Blogger oder YouTuber, all diese Leute sind dazu nicht verpflichtet und die werden es deshalb auch nicht tun. Deren Kommentare, Posts, was auch immer, die werden einen Bias haben und das muss man verstehen und einordnen können. Und zwar auch dann, wenn der Bias zu den eigenen Gunsten ist, denn wir sehen immer nur den Bias, wenn der Bias sozusagen uns nicht gefällt und wenn wir der zu dem passt, was wir selbst denken, dann ist uns der Bias manchmal sogar ganz recht. Also, das heißt nicht, dass man keine sozialen Medien nutzen soll, nur man soll zusätzlich eben auch klassische Nachrichtenmedien nutzen oder meinetwegen auch die sozialen Medieninformationen von klassischen Nachrichten, das ist ja, gibt es ja auch von klassischen Nachrichtenmedien, damit man sozusagen die Fakten kennt und sich dann ein eigenes Urteil bilden kann. Und das ist dann genau das Wichtige. Also wenn man dann tatsächlich in sozialen Medien auch populistische Kommentare, Fake News oder was auch immer stößt, dann wird einem das helfen, das zu erkennen. Und man muss aber erstmal verstehen, was sind denn eigentlich populistische Informationen? Populistisch sind nicht immer nur die anderen, die eine andere Meinung vertreten als man selbst. Populistisch können auch diejenigen sein, die die gleiche Meinung vertreten wie man selbst. Man kann selbst vielleicht auch mal populistisch sein. Und letztlich, glaube ich, geht es um die wichtige Frage, dass wir wieder lernen, Fakten und Meinungen voneinander zu unterscheiden. Dass wir uns vielleicht wieder aufgrund von Fakten eine Meinung bilden. Das tun aber viele Leute nicht, sondern viele Leute haben eine Meinung und akzeptieren dann eigentlich nur noch die Fakten, die zu ihrer eigenen Meinung passen, die sie schon haben. Und das zeigen zum Beispiel auch Studien, die wir gemacht haben. Und das ist in der Tat sehr problematisch. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, um sich gegen Populismus jeder Art zu wappnen. Man muss verstehen, was das ist. Und man muss möglichst in der Lage sein, Fakten zu kennen, um beurteilen zu können, ob die Fakten denn da eigentlich richtig sind, die da von Populisten präsentiert werden.
So, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wir hoffen, das Thema hat euch gefallen und dass euch die Kommunikationsstrategien populistischer Parteien nun etwas verständlicher geworden sind. Vielleicht könnt ihr jetzt in Zukunft auch eher erkennen, wenn euch populistische Posts begegnen und wie ihr damit zukünftig vielleicht auch ein Stück weit besser umgehen könnt. Und natürlich hoffen wir auch, dass es ein bisschen klarer geworden ist, dass Erfolg in sozialen Medien nicht gleich Erfolg ist und dass man das immer kritisch hinterfragen sollte, wenn man dort vielleicht eine recht hohe Medienpräsenz von populistischen Parteien und Strömungen hat.
An dieser Stelle möchten wir auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Markus Maurer und Manuel Neumann für ihre Unterstützung und ihr Expertenwissen aussprechen. Außerdem möchten wir uns auch bei unseren KommilitonInnen bedanken für den kreativen Austausch und vor allem bei unserem Dozenten Herrn Vogelmann für die coole Idee, einen Podcast mit uns aufzunehmen.
Genau, und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zur Podcast-Folge oder zum Podcast an sich habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram kontaktieren unter podcasting_populism.